Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Interviews sind ja dann eine feine Sache, wenn der Interviewpartner, die Interviewpartnerin auch tatsächlich auf die Fragen antwortet. Unser Hörer Klaus Heine hat das Gefühl, das passiert immer seltener. Oder anders, hier finde Informationsvernebelung statt. Und die Journalistinnen, Journalisten, die tun nichts dagegen. Oder zu wenig. Ist das so? Und wenn ja, was könnte denn besser laufen? Darum geht's heute in Nachredaktionsschluss. Mein Name ist Stefan Beuting. Und den Aufschlag macht Klaus Heine. Herr Heine, was beobachten Sie?
Also als Einleitung, ich beobachte einen Trend in Interviews und Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen mit Politikerinnen und Politikern, der mir Sorge macht. Eine klare Frage im Interview, die von Politiker oder Politikerinnen mit Ja oder Nein beantwortet werden könnte, wird mehr oder weniger elegant, wortreich umgangen. Nach vergeblichen Versuchen, die direkte Antwort auf die direkte Frage zu bekommen, gibt die Interviewerin auf oder das Thema wird gewechselt. Mhm. Auch im Deutschlandfunk wird Interviewvernebelung langsam zur Norm. Es wird zweimal, dreimal nach einer klaren Ja- oder Nein-Antwort gefragt. Doch die Politiker oder die Politikerinnen werfen ihre gut eingeübte Ablenkungsmaschine an oder sie ziehen durch langatmige Erklärungen bewusst das Interview so lange hinaus, bis die vereinbarte Interviewzeit abgelaufen ist.
Sie haben das in Ihrer Mail, die Sie uns geschrieben haben, als einen gefährlichen Tanz bezeichnet, weil da so eine Unklarheit entsteht. Politiker werden gefragt, was wollen sie eigentlich? Und dann bekommt man aber nur so Antworten. Ich habe jetzt das Gefühl, die Politiker sind das, aber zu einem Tanz gehören ja immer zwei. Welche Tanzrolle hat denn dann der Journalist in dem Fall?
Ja, der Journalist hat die Tanzrolle da mitzumachen und schon seit sehr langer Zeit. Und es wird ja auch nie irgendwie, sagen wir mal, herausgefordert von den Hörern, wie zum Beispiel mir oder anderen. Man wendet sich einfach ab, ja. Man sagt, ich habe da jetzt zugehört, der hat jetzt 14 Minuten lang gesprochen. Was hat er denn jetzt eigentlich gesagt? Wie gesagt, man kann den Finger nicht drauf tun, man weiß nicht, was läuft. Aber diese Informationsbenebelung, da fühlen sich die Politikerinnen sicher, denn ihr journalistisches Gegenüber nimmt willig an diesem Tanz teil und macht sich zum Wegbegleiter und Ermöglicher dieser Unredlichkeit, ich will es mal sagen, Unredlichkeit, ja. Damit gibt die vierte Gewalt die Kontrolle ab und das ist kein guter Trend.
Ich bin mal ganz gespannt, Sandra Schulz ist mit dabei, Kollegin von mir hier im Deutschlandfunk und in den Informationen am Morgen führst du solche Interviews. Hallo Sandra.
Ich gebe es zu. Hallo, schönen guten Morgen.
Was hast du gehört hier, als Klaus Heine sagt? Also wo ist hier ein Punkt?
Ich habe mir das jetzt erstmal angehört, weil das ja auch eine wichtige Rückmeldung für uns ist, was ja auch wiederum ein sehr wichtiger Teil unseres Jobs ist, eben auch Feedback zu reflektieren, Feedback ernst zu nehmen. Deswegen war es mir jetzt wichtig, in allererster Linie mal zuzuhören. Bei mir gedanklich hängen geblieben ist dieser jetzt sehr zugespitzte Satz, die vierte Gewalt gebe die Kontrolle ab. Da ging mir durch den Kopf, das würde ich so sehen, wenn wir eine Frage stellen würden in den Interviews und uns dann für die nächsten 5 Minuten zurücklehnen würden und sagen, so jetzt erzählen Sie mal. Also das ist uns als Interviewerinnen und Interviewern ja absolut wichtig. Das ist auch Teil unseres Jobs, mit dem wir uns übrigens manchmal auch bei anderen Hörerinnen und Hörern sehr unbeliebt machen, an der richtigen Stelle zu unterbrechen. Das Heft des Handelns in dem Interview in der Hand zu behalten, bei Bedarf zu unterbrechen, bei Bedarf Nachfragen zu stellen, bei Bedarf kenntlich zu machen, aha, Sie lassen diese Frage jetzt bewusst offen, sagt ja vielleicht auch was aus. Ich will jetzt aber unser ganzes Gespräch nicht schon vorwegnehmen, deswegen lasse ich es jetzt mal dabei.
Okay, aber ich verstehe das so, Sandra, du machst den Punkt hier, ihr versucht es ja herauszupräparieren, ob jemand Antworten gibt oder Antworten nicht gibt. Herr Heine, ist das nicht auch schon so ein Punkt, wo man sagen könnte, doch, hier wird die Arbeit erledigt, hier wird im Sinne einer vierten Gewalt so etwas rausgefunden oder reicht es noch nicht?
Also ich will es mal historisch mir angucken. Es war vielleicht immer schon so, aber was jetzt neu ist und was vielleicht, warum sich die ganze Sache zuspitzt und warum ich das als einen gefährlichen Tanz darstelle, ist, dass die demokratische Mitte immer mehr zusammenschrumpft und man in der Vergangenheit, das machte ja nicht viel aus, wenn die Leute weiter geplappert haben und die Leute einfach dann den Sender gewechselt haben. Aber es ist wichtig, die vierte Gewalt ist wichtiger denn je, finde ich. Und diese Politikverdrossenheit darf nicht mehr weitergehen. Die muss irgendwie jetzt mal zu Ende gehen. Und ich glaube, Journalisten haben eine Rolle darin. Irgendwo, finde ich, müsste man diese Züge noch irgendwo jetzt strammer anziehen, weil wir in einer anderen Zeit leben. Ich finde, es geht nicht mehr so weiter.
Vielleicht noch mal ganz klar geworden, Herr Heine, was Sie hier als großes Ziel vor Augen haben, nämlich Politikverdrossenheit, das Problem adressieren und zu gucken, was kann man denn da tun auf der Handlungsebene. Und vielleicht machen wir mal Folgendes, ein Beispiel, wo Sandra Schulz, ich sag mal, mit Herrn Thorsten Frey, frischer Bundeskanzleramtsminister, spricht oder auch gegen ihn spricht. Und dann haben wir noch eine vierte Person hier in der Runde, die wir dann gleich kenntnisreich dazu nehmen müssen. Ich sag schon mal ganz kurz, hallo Christiane Hoffmann.
Hallo.
Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung Scholz 2022 bis 2025 und auch Journalistin, also jemand, der uns da aus einer interessanten Perspektive gleich vielleicht nochmal sagt, was haben wir da gehört. Aber jetzt erstmal Thorsten Frey gegen Sandra Schulz. Dieses Interview ist an einem ganz besonderen Morgen entstanden, also abgesprochen war ein Interview zu verschiedenen Themen, aber dann an diesem Morgen war das große Thema, Friedrich Merz ist nicht im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt worden, sondern erst im zweiten.
Schönen guten Morgen, Herr Minister.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Haben Sie schon eine erste Antwort, erste Antworten? Wie war das möglich?
Ich würde mich mit der Frage, Frau Schulz, gar nicht allzu sehr aufhalten. Das war natürlich gestern ein Aufregung.
Herr Frey, es ist eine ganz kurze Frage. Der Nichtvereinbarkeitsbeschluss in Richtung Linkspartei ist der Geschichte? Sie können eigentlich auch ganz kurz antworten.
Darauf muss die Partei antworten.
Welche Fehler hat Friedrich Merz gemacht?
Ich glaube nicht, dass man die Frage nur so stellen kann, sondern man muss auch an das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Abgeordneten der beiden Regierungsfraktionen appellieren und immer ins Bewusstsein rücken, was sozusagen die Alternative wäre.
Das stimmt, Herr Frey. Man kann die Frage nicht nur so stellen, aber ich habe sie jetzt nun mal so gestellt und fände es echt spannend, was Ihre Antwort ist am Tag danach.
Also ich würde sagen, man sieht sehr schön, dass Journalisten, wie sie es auch versuchen, wenn ein Politiker sich nicht äußern will, dann werden sie ihn nicht dazu bringen können. Man kann noch so charmant sein, noch so schöne Fragen stellen, noch so hartnäckig nachfragen. Wenn ein Politiker sich in den Kopf gesetzt hat, diese Frage nicht beantworten zu wollen, dann wird man ihn nicht dazu bringen. Und ich möchte vielleicht noch mal grundsätzlich Herrn Heine recht geben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen politischer Kommunikation und Politikverdrossenheit. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich finde es richtig, auch auf diese Gefahr hinzuweisen. Und wer nichts zu sagen hat oder nichts sagen will, sollte keine Airtime bekommen, sollte nicht eingeladen werden. Das ist aber was in der Regel eben im Vorgespräch geklärt wird. Also normalerweise wird ja vorher darüber gesprochen, warum kommt der Politiker, zu welchen Fragestellen spricht man und ganz grob, was ist er auch bereit zu sagen? Und da muss man dann halt im Grunde vorher abklären, lohnt sich das, den einzuladen? Ich war ja Printjournalistin und wir haben dieses Thema sehr viel diskutiert beim Spiegel und auch bei der FAZ, wo ich vorher gearbeitet habe. Und es gibt auch eine große Frustration auf Seiten der Journalisten, weil sie ja selbst merken, dass da zum Teil inhaltslose Interviews geführt werden. Und im Print ist es noch schlimmer, weil Interviews im Nachhinein ja noch autorisiert werden. Das heißt, zum Teil führt man spannende Gespräche, aus denen hinterher jeder interessante Satz wieder rausgestrichen wird. Und wir haben tatsächlich auch dann mal Interviews weggeworfen. Da haben wir gesagt, das drucken wir nicht. Da steht ja gar nichts mehr drin. Und ich glaube, diese Härte muss man dann schon auch haben. Und eben in der Regel, glaube ich, dient das Vorgespräch ja dazu, das abzuklären. In diesem besonderen Fall, haben Sie ja eben selbst gesagt, war dann das Thema ein völlig anderes, als es im Vorgespräch abgesprochen war, weil man einfach von der Aktualität überholt wurde. Und ich finde, ja, Frau Schulz hat ja sehr schön rausgearbeitet, wie Herr Frey sich da eigentlich windet und mit welchen Floskeln er da versucht zu vermeiden, weil er natürlich nicht sagen will, dass das eine Riesenkatastrophe gewesen ist.
Dann nutzen wir mal die Gelegenheit, in den Maschinenraum reinzugucken. Also erstmal Herr Heines Argument kriegt hier erstmal ein bisschen Rückenwind. Und an Sandra Schulz mal die Frage, überlegt ihr das tatsächlich, dass ihr mal sagt, laden wir nicht mehr ein, laden wir ein oder auch werfen wir weg, was jetzt bei einem Live-Interview schwierig ist, aber bei einem aufgezeichneten könnte man es machen.
Also wir zeichnen zu wenig Interviews auf, dass ich mich da an viele Fälle erinnern könnte. Aber ich finde, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das waren jetzt natürlich wirklich auch nur jeweils die ersten Sekunden der Antwort. Ich hoffe, dass ich schon relativ schnell jeweils auch kenntlich gemacht habe. Ja, danke, aber das ist jetzt gerade nicht die Antwort auf meine Frage, wie in diesem ganzen, in dieser letzten Passage, da haben wir diesen Part ja dann jetzt auch nochmal gehört. An diesem Morgen finde ich, und das würde ich jetzt auch rückblickend mit ein paar Monaten Abstand zu sehen, wir mussten an diesem Morgen eine verantwortliche Stimme aus der Union im Programm haben, in der wir versuchen, im Gespräch, im Interview zu klären, was ist das gestern gewesen? Also ich erinnere mich daran, dass wir sogar für diesen Morgen eigentlich Friedrich Merz selbst angefragt hatten. Das ist jetzt auch nicht der Normalfall, dass wir den in die Infos am Morgen kriegen. Deswegen fanden wir es gut, dass der da ja sozusagen frisch ins Amt gekommene Kanzleramtsminister frei uns zur Verfügung stand, auch nachdem der Tag so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Auf die Idee hätte man oder vielleicht ein anderer Politiker unter Umständen auch kommen können, nicht zu kneifen, nicht zurückzuziehen, nicht zu sagen, boah, das ist jetzt alles so schwer zu erklären. Das Interview im Deutschlandfunk tue ich mir doch nicht an. Ich lasse mich da doch jetzt nicht 7, 8, 9 Minuten grillen, nachdem das für uns gestern alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Deswegen, ich muss sagen, also meine Wertschätzung, ehrlich gesagt, für den Kanzleramtsminister, der uns da dieses Interview gegeben hat, ohne dass ich da jetzt zu staatstragend werden möchte, ohne dass ich da jetzt sozusagen eine parteipolitische Präferenz äußere. Also eine Wertschätzung meinerseits ist da durchaus da. Denn wenn alle in solchen Situationen sagen würden, ja, da gehen wir jetzt nicht mehr in den Deutschlandfunk, das ist uns zu nervig, das ist uns zu kraftaufwendig, die fragen dann immer nach, die haken dann immer nach, auch wenn an dem Punkt den die kleine Schleife wollte ich auch noch machen. Herr Heine, natürlich sind wir nicht die BBC. Also das ist vielleicht das, was Sie so ein bisschen vor Ihrem geistigen Auge haben, wenn Sie bei uns die Schärfe vermissen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal vertiefen. Ich glaube, das ist bei uns kulturell einfach ein bisschen anders.
Genau, Herr Heine, Sie sind jetzt gerade direkt angesprochen. Also es scheint ja hier nochmal so auf die Perspektive anzukommen. Also was sagt Thorsten Frey? Ja, aus Ihrer Sicht nicht genug. Andererseits, es hätte auch gar niemand dazu reden können. Oder jemand, der in Anführungsstrichen nicht ganz so ein hohes Amt bekleidet, nicht ganz so wichtig ist.
Ehrlich gesagt, es reicht einfach nicht mehr. Die Leute werden nicht mehr mitgenommen von diesen Gesprächen, von diesen Worten. Da kommt nichts mehr bei raus. Ich finde, Frau Schulz spricht eine sehr gute Sache an, dass die Leute dann vielleicht lieber zu RTL oder Welt TV gehen, wenn das ihnen der Deutschlandfunk zu unangenehm ist. Das ist natürlich ein Risiko. Und das wären auch Gründe, die es schwer machen, diese Unsitte abzuschaffen. Aber irgendwie sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo das nicht mehr so weitergehen kann. Ja, ich gebe Ihnen mal noch ein anderes Beispiel. Sie sprachen von der BBC. Also BBC, denen geht es ja jetzt auch nicht gerade leicht. Und die haben sich auch ganz schön zurückgezogen, weil wie alle öffentlich finanzierten Anstalten, ob das jetzt die RAI in Italien oder die BBC oder die ARD ist, sie sind ja alle, kommen alle in Bedrängnis, ja. Und das ist, da fragt man sich auch, wie weit da spielt das jetzt noch eine Rolle, dass vielleicht die Interviewer und die Interviewerinnen lieber ein bisschen vorsichtig jetzt tappern, damit also da nicht wieder von rechts kommt Gebührenzwang und diese Bedrängnis irgendwie wieder im Hinterkopf bleibt, ja.
Vielleicht hier eine kurze Frage. Eine Frage an Christiane Hoffmann, wie Herr Heine das jetzt gerade schildert. Wird da so, Sie als ehemalige Bundespressesprecherin, vielleicht auch geguckt, wo könnte ich relativ unfallfrei meine Message verbreiten? Wo werde ich gegrillt, dass man so vielleicht die Terminslots für die Interviews aussucht?
Nein, also es wird natürlich immer geschaut, wo gehe ich hin, mit welcher Message und was ist der Anlass, wie groß ist das Format, das ich wähle, will ich ins öffentlich-rechtliche Fernsehen zu Was Nun gehen? Ich würde schon sagen.
Und welches Standing hat da der Deutschlandfunk?
Ein gutes Standing, aber es ist schon auch klar, dass man mit dem Deutschlandfunk natürlich ein gewisses Publikum erreicht. Gerade Die Morgensendung ist ja sozusagen, begleitet alle Politiker und darüber wird sofort auch morgens, wenn man sich dann trifft und sieht, wird darüber gesprochen. Jeder weiß, wer war morgens im Deutschlandfunk. Aber es ist halt auch klar, dass das jetzt nicht ein Massenpublikum erreicht. Also nicht dasselbe ist wie Tagesthemen oder Heute-Journal. Aber es ist schon, ich will nochmal die Frage etwas präziser beantworten, auch Politiker haben Präferenzen, was Moderatoren angeht. Das ist ganz klar. Und gehen gerne in bestimmte Sendungen, weil sie das Gefühl haben, da werden sie auf eine Art befragt, die ihnen liegt. Das ist jetzt nicht unbedingt so platt, der fragt härter und der fragt weicher oder so, sondern es hat wie überall, es menschelt überall und hat mit persönlichen Beziehungen und Präferenzen auch zu tun. Das nehme ich auf jeden Fall wahr.
Am Anfang hatte ja Klaus Heine diese Metapher vom Tanz, gefährlicher Tanz war das da. Und jetzt haben wir ja wieder sowas wie, ah ja, der liegt mir. Es geht gar nicht so sehr um so harte Fakten, sondern eher um so ein Gefühl, ja, mit dem kann ich kooperieren oder mich zusammen in einem Interviewraum bewegen. Sandra Schulz, spielt das dann vielleicht auch eine Rolle, dass du dem Interviewer, wenn er dann auch so jemand Wichtiges ist, du möchtest, dass er wiederkommt, du vielleicht beim Interview schon so eine Gedanken hast wie, oh, da möchte ich aber diesmal dem in Anführungsstrichen nicht auf die Füße treten, damit er beim nächsten Mal wiederkommt.
Danke, Herr Beuting, für Ihre Frage. Jetzt würde ich aber doch gerne noch vorab reagieren auf meinen Vorredner. Das war jetzt eine typische Politiker-Floskel, aber weil mir das einfach sehr wichtig ist, wobei du den Bogen jetzt natürlich auch geschlagen hast, dass also solche Gedanken im Sinne von, machen wir uns angreifbar? Ist es zu gefährlich, jetzt diese oder jene Frage zu stellen? So hat es ja Herr Heine eben angedeutet. Das alles passt überhaupt nicht zu unserer Arbeitsweise, genauso wenig, wie es zu uns passen würde. So ähnlich, Frau Hoffmann, wie Sie es jetzt gerade angedeutet haben, für die Politikerinnen, für die Politiker. Wir würden nie einen Gesprächspartner aussuchen nach dem Kriterium. Auch mit dem rede ich eigentlich immer ganz gerne. Das ist immer so ganz spannend, wenn wir uns so on air begegnen, sondern wir koppeln uns da wirklich sehr viel stärker an sachliche, an Argumente der Tagespolitik, an Fragen bei uns natürlich auch häufig, okay, gestern haben wir die Stimme von Partei X gehört, dann ist jetzt heute vielleicht mal Partei Y dran, vielleicht um auch nochmal das vorzuschreiben und zu reagieren. Das ist uns total wichtig und vielleicht nochmal, um das ganz konkret zu sagen, Herr Heine, wenn wir diese kontroversen Interviews führen, in denen wir ja, weil es unser Job ist und weil wir auch denken, das macht die Interviews spannender, uns argumentativ immer auf die Gegenseite stellen, egal mit wem ich rede, ob es der CSU-Politiker ist, ob es die Grünen-Politikerin ist, die Linke. Ab und an haben wir die AfD ja auch in der Sendung. Mein Job ist es eben, die Gegenargumente in Fragen zu verpacken. Und wir kriegen so oder so aus beiden Richtungen Post und wir kriegen so oder so aus beiden Richtungen auch sehr scharfe Kritik. Also wenn wir die Sorge vor der Reaktion des Publikums, wenn wir das zu unserem Kompass machen würden, dann hätten wir schon längst ausgespielt.
Ich würde sagen, Teil des Kompass ist doch schon, hat dieser Interviewpartner beim letzten Mal was Vernünftiges gesagt und ist auf die Fragen eingegangen oder nicht? Also das erinnere ich mich jedenfalls aus meiner journalistischen Tätigkeit sehr, dass wir gesagt haben, sollen wir den interviewen? Nee, der sagt ja nichts. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gemerkt.
Das wäre auch unjournalistisch, ne? Wenn man dann sagen würde, ist uns doch egal, ob die Person antwortet oder nicht. Es kann aber natürlich auch Konstellationen geben, wenn wir die Chance haben, mit einem Minister zu sprechen. Dann wollen wir wissen, was der Minister sagt.
Sie haben mich, glaube ich, missverstanden. Es geht mir nicht darum, welche Partei der Interviewer, die Interviewerin einnimmt oder hart angeht, sondern es geht mir darum, dass sie eben genau nicht hart angehen, egal aus welcher politischen Ecke die Politiker jetzt kommen. Das ist doch die Sache. Und daher meine ich, kommt die Politikverdrossenheit. Also es ist ja schön, dass wenn viele Leute ihnen Sachen schreiben, das heißt, dass sie hinhören. Ich habe aber mehr den Eindruck, immer weniger Leute hören hin, weil es einfach Gelaber ist. Ja,
also doch, den Punkt habe ich verstanden. Ich habe es nur sozusagen nochmal als Rampe genutzt, um nochmal sozusagen unsere Arbeitsweise zu erklären, weil wir eben natürlich auch das Phänomen haben, dass ich ein Interview führe und eine Person schreibt mir, es kann doch nicht sein, dass sie diese Person mit diesen Floskeln durchkommen lassen. Und auf dasselbe Interview schreibt mir eine andere Person, eine andere Zuhörerin, ein anderer Zuhörer. Das kann doch wohl nicht sein, dass sie da so scharf reingehen. Man hört ja richtig, wie beleidigt sie sind, dass da jetzt nicht die Antworten kommen, die ihnen politisch in den Kram passen. Also den Bogen wollte ich schlagen, denn das sehen wir natürlich auch. Dass die einen sagen, sag mal, der kommt mit diesem Schwachsinn bei euch davon. Und der andere sagt, das kann nicht sein, dass ihr da so scharf reingeht.
Jetzt, Sie haben das sehr gut beschrieben, dass also Sie von der einen Seite wie auf der anderen Seite Ja und Nein als Reaktion auf Ihre Interviews bekommen. Was machen Sie jetzt damit? Was bedeutet das für Sie als Interviewerin?
Das bedeutet für mich, dass es Teil unseres Jobs ist, verdammt nochmal alles, was kommt von unserem Publikum, zu reflektieren, in die Interviewvorbereitung fürs nächste Mal einfließen zu lassen. Wir haben manchmal bei uns in der Redaktion zum Beispiel diskutiert, dass wir sozusagen so quasi in Anführungszeichen Disclaimer einbauen, dass wir sagen, Sie kennen ja das Argument von, also entferne ich mich damit zu weit eigentlich von meiner eigenen fragenden Rolle weg. Also es bleibt uns ja ohnehin nichts anderes. Also unseren journalistischen Kompass, unsere publizistische Arbeitsweise, unser publizistisches Handwerk permanent nachzujustieren und eben, also vor allem alles, was kommt, zu reflektieren. Es ist ja eben, also bei den widersprüchlichen Reaktionen, ist es ja offenkundig, dass ich nicht aus dem Interview rausgehen kann mit den Reaktionen aus dem Publikum und sagen kann, okay, das kann ich jetzt beim nächsten Mal nicht mehr machen oder das muss ich jetzt beim nächsten Mal so machen, sondern Teil unseres Jobs ist es eben, eigentlich das zu machen, was wir jetzt auch machen, weil ich gar nicht weiß, ob ich vielleicht hermetischer wirke, als das bei uns der Redaktionsalltag ist. Denn jetzt widerspreche ich Ihnen ja sehr stark, aber alles, was Sie sagen, hat natürlich Gewicht und wird natürlich auch in meine nächste Interviewvorbereitung dann auch wieder einfließen.
Ich habe ein paar Vorschläge. Ich würde gerne mal Ihre Reaktionen, auch die Reaktion von Frau Hoffmann hören, wie man das vielleicht eine Idee besser machen kann, ja. Also Sie sprachen von dem Vorgespräch, ja. Und da wäre das doch gar nicht schlecht, in dem Vorgespräch den Politiker oder die Politikerin zu fragen oder ihr zu sagen, ich hätte gerne auf die Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, wirklich auch ein Ja oder Nein, sobald das möglich ist, ja. Und dass wirklich kurze, klare Antworten auf kurze, klare Fragen erwünscht sind. Und wenn, wie gesagt, nach 2 oder 3 Sätzen, die nicht zur Beantwortung beitragen, dann sollten Sie als Journalistin das Interview unterbrechen und die Politiker nochmals auf die konkrete Frage hinweisen. Das kann man alles im Vorgespräch machen, ja? Und dann als drittes, und das wäre dann die rote Karte, wenn auch das nicht weiterführt, sollte das Interview mit dem Hinweis auf Mangel an Kooperation beendet werden. Das hört sich hart an, ja? Aber ich will nochmal auf das alles vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen politischen Situation zeigen, ja? Dieser Politikverdrossenheit.
Keine Zeit mehr für Spielchen.
Ja, genau.
Darauf wird sich kein Politiker einlassen. Das ist ein kreativer Vorschlag, aber ich glaube, wenn man einem Politiker sagt, sie dürfen Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, nur mit Ja oder Nein beantworten, dann werden die sagen, das sind Bedingungen, die ich in so einem Interview nicht akzeptieren kann. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Dann gehen Sie woanders hin.
Ja, also ja. Ich will vielleicht noch einmal, obwohl ich ich finde eben, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich, dass Herr Heiner auf eine total richtige Schwierigkeit hinweist, die auch wirklich politisch gefährlich ist, will ich trotzdem noch mal ein gewisses Verständnis auch für Politiker wecken, warum die so sprechen. Ja, denn dieses politische Sprechen ist ja politisches Handeln. Also in der Politik ist Sprache auch praktisch, man handelt als Politiker, indem man spricht. Und es gibt einfach sehr viele Fragen, die ein Politiker aus guten Gründen vielleicht nicht beantworten will, weil das einfach dramatische politische Folgen hätte. Also ich sag jetzt mal, wie oft wurden Außenministerinnen, Außenminister, Kanzler gefragt, ist der israelische Ministerpräsident ein Kriegsverbrecher? Und wenn man damit Ja oder Nein antwortet, hat man in jedem Fall eine Schlagzeile, die man auf keinen Fall haben möchte. Nämlich Kanzler bezeichnet israelischen Ministerpräsidenten als Kriegsverbrecher oder leugnet, dass er Kriegsverbrecher ist oder wie auch immer. Also je nachdem, ob man Ja oder Nein antwortet. Ein politischer Satz kann einen Börsencrash auslösen oder kann internationale Beziehungen ruinieren. Das sind sehr weitreichende Konsequenzen, die politisches Sprechen hat. Und dessen sind sich Politiker natürlich die ganze Zeit bewusst. Insofern, glaube ich, braucht man da auch ein gewisses Verständnis. Und grundsätzlich, was jetzt eher so die deutsche Tagespolitik angeht, ist das Problem, dass halt die Fehlertoleranz für einen verrutschten Satz enorm gering ist. Also mehr oder weniger ein oder zwei falsche Sätze können politische Karrieren ruinieren, können eine Partei mehrere Prozentpunkte kosten. Und das führt natürlich dazu, dass Politiker enorm vorsichtig sprechen und wir letztlich, ich würde sagen, spätestens seit der Kanzlerschaft von Angela Merkel insgesamt eine Kultur oder Unkultur, wie man es auch nennen will, des extrem vorsichtigen, zum Teil hermetischen Sprechens um sich greift, was ganz viel mit sozialen Medien zu tun hat und damit, wie schnell ein aus dem Zusammenhang gerissener verrutschter Satz dann enorme Konsequenzen hat für die Person, für die Partei.
Ja, was ich jetzt gerade verstanden habe von Ihnen, Frau Hoffmann, aus Ihrer Rolle früher Regierungssprecherin, was Sie jetzt gerade ja sagen, ist, dass wir uns in so einem Ökosystem befinden. Einzelne Fehltritte können massive Folgen haben und vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten wissen das und können mit einer bestimmten zugespitzten Frage, ja, nein, Kriegsverbrecher, einen Scoop landen oder zumindest eine Headline erzeugen, wenn auch nicht auf besonders redliche Art und Weise, weil sie nutzen ja jetzt aus, dass der Politiker, die Politikerin vielleicht das nicht machen will, was Herr Heine sagt, nämlich rumschwurbeln, weil er weiß, dass rumschwurbeln auch irgendwie gefährlich ist. Also das ist mir jetzt nochmal klar geworden, es ist wirklich eine schwierigere Lage, als ich anfangs dachte, als Herr Heine so einfach gesagt hat, ja, mach doch mal Klarheit.
Ja, die Problembeschreibung von Frau Hoffmann, ich finde das wirklich auch extrem problematisch. Mir geht gerade der Satz durch den Kopf des früheren Innenministers, Teile meiner Antwort könnten die Öffentlichkeit verunsichern. Dem Störgefühl wollte ich mich sehr gerne anschließen, dass, also wenn die Problembeschreibung so ist, wie von Frau Hoffmann gerade skizziert, dann wirft das wirklich kein gutes Licht auf unseren öffentlichen Diskurs, damit ich hier auch nicht in der Runde so als Gesundbeterin dastehe. Also dieses Störgefühl teile ich durchaus.
Ja, ich würde gerne mal ein Gegenbeispiel bringen, ja. Also ein positives Beispiel nennen, wie man es anders machen kann, ja. Die Menschen sehen sich nach Authentizität ihrer Politiker und Politikerinnen wie nie zuvor. Ich gebe Ihnen mal das Beispiel vom letzten Interview, das Mamdani und Curtis Sliwa und Andrew Cuomo in New York hatten, vor der Wahl, ja. Die haben nochmal eine Podiumsdiskussion. Andrew Cuomo, der frühere Oberbürgermeister von New York. Dann ist Curtis Sliwa, der ist schon seit ewigen Zeiten der Anführer der Guardian Angels in New York. Das ist so eine paramilitärische Gruppe, die also in den Untergrundbahnen für Ordnung sorgt. War eigentlich früher sehr angesehen in den 80er und 90er Jahren. Und dann ist da Mamdani, der Muslim, der 35 Jahre alt ist, der weniger als einem Jahr gekommen ist, eine Vorwahl nach der anderen gewonnen hat, weil er einfach ehrlich ist und keine Spielchen macht. Und da fragt der Interviewer, die alle drei, waren Sie schon mal in einem Marihuana-Shop? Und da sagt Andrew Cuomo, nein, würde ich nie machen, gehe ich ganz mache ich einen ganz großen Bogen drum. Curtis Sliwa, der Guardian Angel, ehemaliger Führer davon, der sagt, ja, ich war einmal da, ich hatte solche Schmerzen und nachdem ich angeschossen wurde, brauchte ich also CBD und so weiter. Und dann kommt Mamdani und er sagt, ja, ich war schon im Marihuana Shop. Und dann fragte die Interviewerin ihn, was haben Sie denn da gemacht? Und hat der Mamdani gesagt, da habe ich Marihuana gekauft. Boom, over. Und dann hat er mit 20% Abstand vor allen anderen gewonnen. Die Leute sehnen sich, wenn endlich mal jemand Klartext spricht. Selbst wenn es vielleicht unangenehm ist. Sie wollen es einfach. Sie wollen nicht mehr dieses Geschwafel haben. Sie wollen jemanden vertrauen, dass was er sagt, das auch wirklich Hand und Fuß hat und dass das er ist. Und nicht eine vorprogrammierte Sache, die man in der Politikerschule lernt. Und das war für mich ein hervorragendes Beispiel, ja.
Sandra Schulz, nächstens dieses Beispiel nehmen, im Vorgespräch Thorsten Frei erklären, Ehrlichkeit zahlt sich aus und dann solche Interviews führen.
Ich glaube, Thorsten Frei würde sofort sagen, ich denke nicht, dass wir dahin wollen, wo die USA in ihrem öffentlichen Diskurs stehen, auch wenn wir unterschiedliche Rollen haben. Da würde ich ihm sofort zustimmen, wenn er so argumentieren sollte, was jetzt natürlich rein hypothetisch ist meinerseits. Ich wollte gerade den Gedanken gerade noch weiterspinnen, weil die Frau Hoffmann ja sagte, also unter den Bedingungen, Herr Heine, die Sie skizziert haben, würden Politiker gar nicht mehr in Live-Interviews gehen. Dann könnten wir als Redaktion natürlich sagen, ja, dann machen wir eben keine Live-Interviews mehr. Dann wird das jetzt hiermit eben abgeschafft. Aber das hielte ich für die wirklich schlechtere Alternative. Denn wir würden dann in eine Situation kommen, in der die Konfrontation mit dem direkten Interview in der Live-Situation gar nicht mehr stattfinden würde. Es ist sowieso so, dass alle ausreichend Räume haben, ihre Meinung unwidersprochen in die Welt zu setzen. Und ich halte das Interview, also da bin ich jetzt sozusagen nochmal ganz klassisch Journalistin, realistisch unterwegs, das eigentliche Format Interview, die Konfrontation im direkten Gespräch mit Gegenargumenten, das ist eigentlich eine der spannendsten Konstellationen, die der Journalismus zu bieten hat. Wie gesagt, ich nehme das total ernst, dass Sie sagen, in der Praxis ist es oft aber überhaupt nicht spannend. Und es ist aber eben auch noch ein Unterschied, ob es ein Interview ist oder vor Gericht ein Kreuzverhör oder ob es ein Boxkampf ist, bei dem es einen klaren Gewinner oder Verlierer gibt in aller Regel. Ein Interview ist nun mal auch eine Form des Gesprächs. Und alle Verhaltensweisen auszuweichen, wenn es unangenehm wird für mich als Interviewte in der Gesprächssituation. Das ist doch alles total menschlich und ich finde, wir sollten uns dieser Begegnungsfläche auf gar keinen Fall berauben.
Also auch das Ausweichen hat im Prinzip einen Erkenntniswert. Klang für mich schon so ein bisschen wie so ein was Abbindendes zum Ende der Runde. Dann würde ich noch gerne Christiane Hoffmann fragen und dann Klaus Heine, was Sie denken, was jetzt am Ende dieser Diskussion steht und was Sie daraus mitnehmen, Frau Hoffmann.
Ja, ich würde eigentlich ganz gerne noch einmal eingehen auf das tolle Beispiel von Herrn Heine. Ich würde ihm grundsätzlich recht geben, es braucht mehr Mut in der politischen Kommunikation, aber es braucht dann auf der anderen Seite eben auch eine größere Toleranz, eine größere Fehlertoleranz. Aber ich glaube, was das Beispiel von Herrn Heine halt auch zeigt, ist, dass wir einen Zeitgeist haben, in dem es geradezu eine Sehnsucht nach Tabubruch gibt. Das hat ja eben auch Trump groß gemacht und viele andere. Und ich würde das jetzt nicht überschätzen in seiner Authentizität. Das ist natürlich super kalkuliert von den Mamdani, weil er genau auf ein Publikum zielt und auf eine Wählerschaft zielt, der genau das gefällt, wenn er das sagt. Und das weiß er natürlich auch. Man kann sozusagen das, die Berechnung in der politischen Kommunikation gar nicht überschätzen. Und ein anderer Politiker weiß eben, meine Wählerschaft wird das nicht gutieren, wenn ich sage, ich war im Marihuana-Shop und habe das selbst gekauft und kommuniziert. Und Mamdani weiß, seine Wählerschaft wird es toll finden. Das hat nicht so irre viel mit Authentizität zu tun, die eben auch sehr stark inszeniert wird, diese Authentizität. Aber insgesamt würde ich sagen und hier auch mitnehmen, mehr Mut, um auch eben Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Aber dann braucht es auf der anderen Seite auch einen anderen Umgang mit dem, wie Politiker sprechen.
Ich könnte natürlich auch ein schönes deutsches Beispiel bringen, nämlich Boris Palmer. Der ist also, ich glaube, der ist nicht sehr kalkulierend, sondern der sagt einfach, wie es ihm steht. Und er ist auch schon oft angeeckt damit, aber er wird ja mal wieder gewählt als Oberbürgermeister seiner Stadt. Man nimmt ihm ab, dass er authentisch ist. Winfried Kretschmann ist auch so einer, ja. Die sagen einfach klar, was ist, reden nicht um den Brei rum, ja. Die Leute wollen das. Die sehen sich danach. Die Politik dieser alten Sorte, das ist vorbei. Es geht nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Und ich hoffe, dass aus diesem Gespräch, was übrig bleibt aus diesem Gespräch, ist, dass jeder sich ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, wenn das wieder vorkommt. Du sagst, ach ja, jetzt ist das wieder so. So wollen wir es nicht mehr. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr Authentizität.
Absolut.
Etwas weniger Fehlertoleranz, dem Nicht-Antworten auf Fragen, auf gut gestellte, faire Fragen und doch vielleicht auch ein bisschen Augenmaß bei der Beurteilung, wie schwer das ist, als Politiker eben klar zu sein und trotzdem nicht sich unlösbare Probleme zu schaffen, indem man in einen und den nächsten Fettnapf tritt und dann gegrillt wird. Vielleicht ist das so ein Fazit nach dieser Runde nach Redaktionsschluss. Mit dabei waren DLF-Hörer Klaus Heine aus Oregon zugeschaltet, dann Christiane Hoffmann, ehemalige stellvertretende Regierungssprecherin, und Sandra Schulz, Journalistin aus den Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk, die diese Interviews führt. Und wenn Sie etwas haben, was Sie stört, wie Klaus Heine hier zum Beispiel, oder was Sie wundert oder von dem Sie denken, das wäre doch mal ein Thema für Nachredaktionsschluss, dann schreiben Sie uns doch einfach an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Stefan Beuting und sage hoffentlich bis bald.